Ich bin von mehreren heute langsam zu sprechen und möglichst auch kurz. Das ist wohl in meinen Augen ein kleiner Widerspruch, aber nichts ist unmöglich. Ich gebe mein Bestes. Die letzten 4 Wochen waren für mich sehr erschütternd, sagen wir mal so. Schön konnte man das nicht sagen. Es waren einfach solche viele Dinge, die mich da einfach beschäftigt haben und die mir immer noch schwer im Herzen liegen. Ach so, danke für den Tipp. Ihr dürft mir gerne Zeichen geben, nicht so schnell zu reden. In der Beziehung dürft ihr mich gerne dran ermahnen, weil ich weiß, ich falle nur schnell, werde schneller. Und das wollen wir heute gerne vermeiden. Also in den letzten Wochen musste ich von 4 Menschen Abschied nehmen, die mir alle 4 sehr am Herzen lagen und von denen ich zumindest bei 2 überzeugt bin, dass sie heimgegangen sind. Bei den anderen bin ich mir nicht ganz so sicher. Am letzten Freitag war es übrigens, da haben wir uns von Jürgen Bartram, unserem stellvertretenden Gemeindeleiter, verabschiedet. Und am Mittwoch, kommenden Mittwoch, werde ich mich von meinem leiblichen Bruder verabschieden müssen. Das gut, gerade 1 Woche her, wo er heimgegangen ist, was mich wirklich schwer bewegt hat. Und deswegen war ich auch gar nicht so heiß drauf, heute hier zu stehen. Aber es sollte wahrscheinlich so sein, dass man auch über das Thema Leben und Tod auch mal aber auch ehrlich damit umgeht und darüber spricht. Gerade die beiden, der Jürgen und auch mein Bruder, haben sich, glaube ich, nie kennengelernt. Sie kannten sich gar nicht. Waren auch charakterlich von der Mentalität völlig unterschiedlich. Ich will ja gar nicht weit gehen. Jürgen war ja eigentlich Pommer, mein Bruder in Sachse. Aber ich will da nicht zu weit gehen. Aber sie waren völlig charakterlich, völlig unterschiedlich. Auch ihre Umwelt alles, das lagen Welten dazwischen. Aber in einem Punkt, da waren sie völlig gleich. Wenn es darum ging, um was es wirklich geht. Mein Bruder war wirklich, mal salopp gesagt, ein armes Schwein. Das wertvollste Irdische, was er hatte, da steht es bei mir in der Stube, das war sein Fernseher. Er hatte wirklich sehr wenig. Aber er hat Jesus. Und das ist das Entscheidende. Und in dieser Zeit jetzt ist auch ein bekannter italienischer Milliardär verstorben, bestimmt bekannt, Berlusconi. Der hat ja nicht bloß vergoldete Wasserhähne gehabt, sondern Wasserhähne aus massivem Gold. Er konnte es sich ja leisten. Aber ich bin mir sehr sicher, dass in der Situation, wo er jetzt steht, wird er meinen Bruder beneiden. Denn er ist jetzt in einer Situation, wo alle Messen gesungen sind, wo der Schiedsrichter abgepfiffen hat und wo man nichts mehr korrigieren kann. Jetzt muss er damit leben, wofür er sich entschieden hat. Denkt daran, dass ihr sterben müsst, auf dass ihr klug werdet. Ich habe meine Jugend in Leipzig verbracht und war damals total Fan von Chemie Leipzig. Also eine raue Arbeitermannschaft, vergleichbar vielleicht mit St. Pauli in Hamburg. Und bin fast zu jedem Spiel dort gewesen und bin nicht durch den Haupteingang, meistens immer durch den Hintereingang vom Wald heraus. Da ging es schneller rein. Hat aber den Nachteil, dass man die Anzeigetafel nicht sehen konnte, die hatte man dann im Rücken. Und ich bin oft mal zu spät gekommen, da lief das Spiel schon. Und das weiß ich noch, wenn ich da reinkam und Freunde sah, so, mein erster Satz war immer, wie steht es? Wie ist der Stand? Steht noch 0-0 oder 1-0? Also das war immer wichtig, wie ist der Stand? Und dann ist er beim Fußball auch entscheidend, der Schiedsrichter pfeift das Spiel an und er pfeift es auch wieder ab. Und lange wie das Spiel läuft, kann man alles korrigieren, ist alles möglich. Aber wenn der Schlusspfiff ertönt, dann ist Schluss, dann steht das Ergebnis, was eben gerade steht. Das ist entscheidend. Und was jetzt in den letzten 4 Wochen noch dazu kam, was mich auch noch mal richtig umgehauen hat, ich hatte in den letzten Tagen, mal nachts irgendwann, den Film Schindlers Liste, bestimmt das 3. oder 4. Mal gesehen. Ich weiß nicht, die meisten werden es bestimmt gesehen haben, Schindlers Liste. Ich habe gehört, es gibt sogar Leute, die kennen den nicht. Kann ich nur wärmstens empfehlen, schaut euch diesen Film an. Es ist ein Drama und gerade für Christen besonders wichtig. Weil es darum einmal, also ich ist mir gerade in meiner Situation, wo ich mich gerade mit Leben und Tod so befasst habe, war mir das so wichtig, was innerhalb von 6 Jahren eine Situation entstehen konnte, ist gerade mal 80 Jahre her, die man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann, wo alle Regeln außer Kraft gesetzt wurden, wo dann der Fürst dieser Welt richtig alle Register ziehen konnte und was er da an Mord und Totschlag da reingeworfen hat und dass aber ein Mann Charakter hatte und dem entgegenstehen konnte und das ist einfach unglaublich beeindruckend. Und damit muss ich einfach noch mal zwei, drei Sätze dazu sagen. Dieser Film spielt da nur während des Krieges, wird auch in Schwarz-Weiß gedreht. Es geht da um die Hauptperson, Oskar Schindler, eigentlich ein völlig unbedeutender Mann. Ohne diesen Krieg wäre er überhaupt nirgendwo in Erscheinung getreten. Er hat diese Situation genutzt. Er war übrigens schon einer der ersten Parteigenossen der NSDAP mit dem goldenen Parteiabzeichen. Er hat die Zeit genutzt, reich zu werden. Er hat Juden ausgenutzt und hat für sie für sich arbeiten lassen. Er hat in Krakau eine Firma aufgemacht und war richtig Millionär geworden. Und eine der entscheidenden Situationen in dem Film, was den meisten vielleicht gar nicht so bewusst ist, das war im Frühjahr 1943, als der Oskar Schindler mit seiner Freundin einen Ausritt mit dem Pferd macht und er kommt da zufällig dazu, wo die SS dieses jüdische Ghetto auflöst, liquidiert. Und der Kommandant dieser SS-Truppe macht eine kurze Ansprache, die beginnt und endet mit den Worten: Heute ist ein historischer Tag. Die jüdische Existenz in Krakau ist heute zu Ende. Heute ist ein historischer Tag. Und da kommt der Oskar Schindler zufällig dazu und erlebt das, wie da eine ganze Menschheitsgruppe, Männer, Frauen und Kinder, auf brutalste Art und Weise liquidiert werden. Und das war vergleichbar ungefähr mit dem Erlebnis von Saulus vor Damaskus. Er war vorher ein Hass gegenüber Jesus und ist völlig umgekrempelt worden. Und durch dieses Erlebnis wurde dieser Oskar Schindler total umgekrempelt. Es hat ihn dermaßen erschüttert, dass er ab diesem Tag, die letzten zwei Jahre, die der Krieg noch lief, nicht mehr an seine Millionen dachte, um Leute auszubeuten, sondern jeden Pfennig von seinem Vermögen dafür eingesetzt hat, um Menschenleben zu retten. Er hat über 1000 Menschen das Leben gerettet und am Ende mit nichts, da ist er dann von dann gezogen. Also ein Film, der sowas von beeindruckend ist. Und noch eine Geschichte, eher noch eine Szene, das war da im Sommer 44, ein sehr heißer Sommer, wo dann der Amon Göth, das ist der Kommandant von diesem KZ-Außenlager, da mit seinen Schergen da in der Hitze da am Bahnhof sitzt und rumlungert. Und vor ihm ist ein Güterwaggonzug, alles Güterwagen mit kleinen Luken, mit Stacheldraht verklebt. Und da sind gefangene Juden drin, die in der Hitze dort schmachten und nach Wasser schreien. Und da gelingt es dem Oskar Schindler, die SS-Leute zu überreden, dass sie mit Feuerwehrschläuchen diese Güterwaggons abkühlen und auch reinspritzen, damit die gefangenen Juden Wasser bekommen. Und natürlich musste ich ein paar Kästen Bier und Schnaps durchaus geben, das ist klar, das war nicht das Problem. Aber interessant fand ich dann die Bemerkung von diesem Hauptsturmführer Amon Göth. Der sagt dann zu ihm: Oskar, du bist grausam, du machst ihnen Hoffnung. Das hat keine Zukunft, die haben nämlich keine. Sie waren auf dem Weg nach Auschwitz und das wusste auch der Oskar Schindler, dass es da kein Zurück gibt. Er konnte ihr Leben nicht retten, aber er konnte wenigstens ihr Leid lindern. Und dann ganz zum Schluss des Films, oder kurz vorm Schluss, zu Kriegsende, versucht er dann, der Oskar, von diesem SS-Mann seine Haushälterin abzukaufen, die zwei Jahre bei ihm gedient hat, und aber um ihr Leben zu retten. Und er sagt: Nein, ihr wart zwei Jahre bei mir hier, ich kann sie gut leiden, ich nehme sie mit. Das heißt aber, sie hätte das Kriegsende nicht überlebt. Er wollte sie also nicht verkaufen und da hat es der Oskar fertiggebracht, ihn zu überreden, um sie zu pokern. Einsatz ist ein Edelstein, ein wertvoller Edelstein. Und die nächste Szene, da sieht man dann die junge Jüdin, wie sie dann am Pult steht und ihren Namen Helene Hirsch sagt und wo dann ihr Name in die Liste eingetragen wird. Also das sind auch Dinge, die mich einfach bewegen, wenn um Menschenleben gepokert wird. Gut, soweit erstmal zur Vorgeschichte. Ich möchte jetzt zum eigentlichen Predigtthema kommen. Haben wir das zufällig, hast du das drauf? Du kannst das schon an der Wand werfen, den Predigtext, super. Ich will aber noch ein paar Worte auch dazu erzählen, und zwar, ich finde, für mich war, ich hatte mich nicht drum gerissen, heute hier zu stehen, aber ich bin im Nachhinein dankbar, weil wenn man nämlich einen Predigtext sich darüber hermacht, das ist anders, als wenn man es einfach mal bloß durchliest. dann ist man gezwungen, sich da intensiver damit zu befassen. Und ich bin immer wieder überrascht, was auch wenn man Bibeltexte schon 5, 6 oder 10 Mal gelesen hat, immer wieder von neue Dinge ihnen auffallen und was denn da wirklich bewusst wird. Und gerade Jesus hat erstaunlich viele Gleichnisse gebracht. Und es ist wirklich wichtig, immer zu schauen, was ist eigentlich die Ursache? Oder was ist eigentlich der Grund, warum er das sagt? Wo hat er das gesagt? Und für wen hat er das gesagt? Die Vorgeschichte zu diesem Text ist, Jesus wurde von einer Elitetruppe der jüdischen Geistlichkeit eingeladen. Das ist schon ungewöhnlich. Und es waren Pharisäer und Schriftgelehrten und sogar die Oberen, die haben Jesus eingeladen zu einem Gastmahl, ein Festmahl. Und das ist schon wirklich außergewöhnlich. Jesus als vorgeladener Gast bei den oberen Pharisäern. Kann man aber auch vielleicht so vergleichen wie vor 500 Jahren, wo Martin Luther mal in Worms vor den katholischen obergeistlichen Kardinälen, Bischöfen vorgeladen wurde. Er sollte eigentlich, das Sinn der Sache war nicht dort schön zu essen und zu trinken, sondern sie wollten ihn dort zu Deutsch in die Pfanne hauen. Sie wollten sehen, dass sie ihn irgendwie demütigen und abschieben können. Das war das Ziel der ganzen Geschichte. Und was auch mit dazugehört, für diese ganze Geschichte musste sogar auch ein Mensch musste da herhalten als Köder. Da wurde ein schwerkranker Mann mit ihm vorgeführt, wo jeder wusste, er wird nicht mehr lange leben. Und nun ging es darum, was macht Jesus mit ihm? Es gab dann nur zwei Möglichkeiten, entweder er heilt ihn oder er heilt ihn nicht. Das Problem war, dieses Festmahl wurde durchgeführt in unmittelbarer Nähe, das ist direkt am Tempel, dort waren ja die hohen Priester, und es war Sabbat. Nach dem Gesetz durfte an einem Sabbat und dann auch im Tempel gar nichts getan werden. Also wenn er jetzt heilt, haben sie ihn da gekriegt. Wenn er ihn aber nur nicht heilt, dann sagen sie, du bist doch nur Lügner und Heuchler, du kannst ja gar nichts. Also er konnte machen, was er wollte. Zumindest meinten sie, dass sie ihn im Griff haben. Das Ziel und Sinn des Festmahls war, bei Jesus ihn bloßzustellen, ihn blamieren und unglaubwürdig zu machen. Und Jesus geht da sofort in Kontra. Er hat sofort, wo er den kranken Mann sah, gewusst, um was es hier geht. Und er nimmt sofort da gegen sie in Position und fragt sie, die auf ihn warteten, was wir da wohl machen. Und sagt, was würdet ihr tun, wenn euer Kind, euer Sohn am Sabbat im Brunnen fällt? Würdet ihr dann daneben sitzen bleiben und sagen, wir müssen noch warten, es ist Sabbat, gucken wir morgen mal, ob er noch lebt? Oder würdet ihr hineinspringen und euer Kind holen? Kein Wort, schweigen. Das war an alle Anwesenden gedacht. Und dann spricht er auch nochmal den Gastgeber an und erzählt, gibt ihnen ein paar Ratschläge und Anweisungen, wie er sich als Gastgeber eigentlich verhalten sollte, was angemessen wäre. Und das ist auch schon echt beeindruckend. Er galt ja in den Augen der hohen Priester eigentlich als nichts, als Wanderprediger. Im Vers 14 steht das. Ich will mal schon langsam meine Bibel hervorholen. Ich komme langsam zum Predigtext. Und das ist immer erst beim Durchlesen erstmal richtig klar geworden, wo er Jesus, diesen hohen Priester, diesen Oberen der Pharisäer, da anspricht. So und so solltest du dich verhalten. Und es geht ihm darum, er soll nicht Leute einladen, von denen man genau weiß, da kommt eine Gegenleistung. Da habe ich was davon, die können mir vielleicht mal helfen, die kann ich gebrauchen. Oder vielleicht laden sie mich auch mal ein. Und so sagt Jesus, und glückselig wirst du sein, weil sie nichts haben, um dir zu vergelten. Denn es wird dir vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten. Und das ist übrigens eine schallende Ohrfeige für einen Pharisäer. Weil nämlich die Pharisäer nämlich an die Auferstehung gar nicht glaubten. Und das ihm zu sagen, es wird dir vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten, da hat er ihm eine schallende Ohrfeige verpasst und er hat nichts dagegen zu sagen, er schweigt. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Predigtext. Ich lese jetzt Lukas Kapitel 14, die Verse 15 bis 24 und werde mich bemühen, langsam zu lesen, damit auch die Übersetzer auch mitbekommen. Als aber einer von denen, die mit zu Tisch lagen, dies hörte, sprach er zu Jesus, glückselig, wer essen wird im Reich Gottes. Aber er sprach zu ihm, also Jesus, ein Mensch machte ein großes Abendmahl und lud viele. Und er sandte seinen Knecht zur Stunde des Abendmahls, um den Geladenen zu sagen, kommt, denn schon ist alles bereit. und sie fingen alle ohne Ausnahme an, sich zu entschuldigen. Der Erste sprach zu ihm: Ich habe einen Acker gekauft und muss unbedingt ausgehen und ihn besehen. Ich bitte dich, halte mich für entschuldigt. Und ein anderer sprach: Ich habe 5 Joch Ochsen gekauft und gehe hin zu erproben. Ich bitte dich, halte mich für entschuldigt. Ich muss kurz mal einhalten, das wird heute kein Mensch mehr verstehen nach 2000 Jahren. Heute wäre das einfacher zu verstehen, wenn einer sagte: Ich habe gerade einen 530er BMW Touring Automatik gekauft mit 177 PS. Den muss ich jetzt erstmal unbedingt Probe fahren. Hatte vorher erst so einen ganz einfachen Kern, muss erstmal sehen, wie fährt ein Auto mit Hinterradantrieb. Das würde heute wahrscheinlich jeder besser verstehen. Und ein anderer sprach: Ich habe eine Frau geheiratet und darum kann ich nicht kommen. Und der Knecht kam herbei und berichtete dies seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht: Geh eilends hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und bringe die Armen und Krüppel und Lahmen und Blinden hier herein. Und der Knecht sprach: Herr, es ist geschehen, wie du befohlen hast, und es ist noch Raum. Und der Herr sprach zu dem Knecht: Geh hinaus auf die Wege und Zäune und nötige sie hereinzukommen, dass mein Haus voll werde. Denn ich sage euch, dass nicht einer jener Männer, die geladen waren, mein Abendmahl schmecken wird. Soweit erst einmal Gottes Wort. Ich finde das hochinteressant, die Reaktion von den Leuten, die Jesus eingeladen hat, um ihn in die Pfanne zu hauen und denen er erstmal richtig für Kontra gegeben hat. Was kommt da als Reaktion? Hochinteressant. Einer getraut sich da, Jesus zu antworten, und er sagt: Glückselig, wer essen wird im Reich Gottes. Das klingt so vom Anfang total fromm und okay, gut. Ist es aber nicht, wenn man das etwas genauer betrachtet. Es ist nämlich eine totale Verdrehung, das, was Jesus eigentlich wollte. Der gute Mann hat das eigentlich nicht verstanden, was Jesus da eigentlich da sagen wollte. Und zwar folgendes. Dieser Mann, der sagte: Glückselig, wer essen wird im Reich Gottes, der hat dieses Festmahl als so eine Art Festessen allinklusiv verstanden, wo es nur um Essen, gutes Trinken geht und vom Feinsten. Und zum Zweiten, dass er gewissermaßen als Pharisäer da einen Anspruch drauf hat, so eine Art Dauerkarte. Und drittens, er verdrängt das auf die Zukunft. Irgendwann mal, jetzt noch nicht. Und nicht als verheißenes, lohnendes Ziel, das sieht dieses Festmahl, was auch jedes Opfer wert ist, sondern es ist irgendwann und das habe ich doch so und so. Ich habe ja einen Anspruch drauf. Und Jesus erklärt ja dieses Gleichnis als großes Gastmahl, wo viele Gäste eingeladen werden. Also damit sagt man also großes Fest, viele Leute, man ging wirklich die Post ab. Und im Orient werden Festmähler so etwas anders gemacht als bei uns. Da werden nicht bloß mal so ein paar Würstchen auf den Grill gelegt, da werden ein paar Ochsen geschlachtet, dann wird auch Weinfass angestochen. Da geht schon was los. Aber was hier Jesus eigentlich sagen will, und das finde ich hochinteressant, am Anfang kommt erst einmal die erste Einladung, die Information. Leute, das und das habe ich vor und ihr seid dann herzlich eingeladen. Und es dauert ja auch eine Zeit, bis dann die Ochsen geschlachtet, gebraten und alles vorbereitet sind. Und dann kommt der zweite Anstoß, wo der Knecht wieder los muss und sagt: Jetzt ist die Zeit. Und jetzt kommt es darauf an, sich zu entscheiden. Ich habe euch ein Angebot gemacht und nun wird es ernst. Jetzt müsst ihr euch entscheiden. Nehmt ihr dieses Angebot an oder nicht? Vielleicht etwas vergleichbar mit einer Evangelisation. Man bekommt ein Angebot erklärt und dann kommt irgendwann der Punkt, wo man sich entscheiden muss. Ja oder nein? Es ist für mich ein bisschen erschütternd, so wie das hier steht, dass 100% Absagen kommen. Das ist wirklich erschütternd. Alle sagten, haben irgendeine Ausrede, irgendwas Wichtigeres vor. Wirklich schlimm. Vielleicht kann man sich das auch so vorstellen, es ist ja bekannt, ja, dieses Oktoberfest in München, das ist auch ein gigantisches Fest, wo Millionen kommen, wo auch Rummel und Werbung gemacht wird. Kann man sich das vorstellen, dass da keiner kommt? Unvorstellbar eigentlich. Ne? Das wäre dann auch ein Verlust von Millionen. Und das ist ja wirklich mehr als außergewöhnlich, 100% Absage. Aber was sind das für Ausreden? Wenn man auf ein super Angebot kein Interesse hat, geht es darum, Jesus zu demütigen? Wo doch Jesus eigentlich ein Abendmahl damit das ewige Leben eigentlich verheißt. Wie gehen die Eingeladenen damit um? Interessant ist übrigens auch, was mir auch erst beim Mehrfachlesen erst aufgefallen ist. Der letzte Vers in diesem Text gehört dann nicht mehr zum Gleichnis. Weil Jesus das Gleichnis erzählt, der Herr und der Sohn reden miteinander. Per Du. Und der letzte Vers heißt dann, denn ich sage euch. Also nun spricht er nicht mal diesen einzelnen Personen an, sondern die ganze Masse, die da ist. Ich sage euch, dass nicht einer jener Männer, die geladen waren, mein Abendmahl schmecken wird. Das heißt also, es gibt einfach einen Zeitpunkt, wo die Zeit abgelaufen war. Jetzt ist die Zeit zur Entscheidung und wo wir uns dann einfach entscheiden müssen. Und dann gibt es dann auch kein Zurück mehr. Entweder ja oder nein. Und das ist auch das, was das Beeindruckende an dem Gleichnis ist. Das geht eben ja nicht irgendwie um eine schöne Feier und dass man da noch Zeit nehmen kann, so irgendwann, sondern irgendwann mal ist da die Sache erledigt und abgeschlossen. Wie beim Fußball, wenn einmal der Schlusspfiff ertönt, dann entsteht das Ergebnis, dann kann man nichts mehr ausgleichen. Ja, und in diesem Gleichnis geht es eigentlich um drei Menschengruppen. Als erstes sind die Geladenen. Und da wurden ja in diesem Fall die Obrigkeit der jüdischen Geistlichkeit gemeint, die Pharisäer und Schriftgelehrten. Die waren das, die als erstes diese Information bekamen, ihr seid eingeladen, die es aber komplett abgelehnt haben. Und dann kommen die Zweitklassigen dran, die Menschen, die Arbeiter, Bauern, die Sklaven aus Israel. Die haben dann die Chance, auch an dem Fest teilzunehmen. Und was mich auch wieder fasziniert und beeindruckt hat, dass der Knecht sagt, ja, dein Auftrag ist erfüllt, aber es ist noch Platz da. Ich hätte mir das wahrscheinlich eingespart, weil damit war ihm klar, er muss noch mal los. Und dann kommt dann die dritte Gruppe, alle Menschen werden dann geholt und da gibt es dann überhaupt keine Bedingungen mehr. Dann wird der Knecht losgeschickt, wen du da findest, völlig egal. Dann kommt es nicht mehr auf Rasse und auf Hautfarbe an, völlig egal. Dann zählt nur noch der Mensch, darum geht's. Und was ich auch besonders toll finde an diesem Gleichnis, und das ist ja auch eigentlich das, was Jesus hier sagen will, das Ziel und der Sinn dieses Gleichnisses ist, damit mein Haus voll werde. Darum geht es. Und wer eben dieses da nicht dabei sein will, dann ist das seine Entscheidung. Aber Jesus will auf jeden Fall, dass sein Haus voll wird. Und darum können wir dankbar und stolz sein, dass wir dazugehören dürfen. Und ich kann das jedem nur empfehlen, wer noch die Entscheidung noch nicht getroffen hat. Es lohnt sich, diese Entscheidung zu fällen und dafür sich zu bekennen, ja zu sagen. Denn ich stelle mir das wunderschön vor, dass mein Haus voll werde. Amen.